Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Mit Christiane Florin. Guten Morgen. Unsere Themen heute: Was von Napoleon übrig bleibt. Bisher bekommen die beiden Kirchen Staatsleistungen, das ist ein Recht mit langer Vorgeschichte. Aber hat es auch eine Zukunft? Eine Gesetzesinitiative versucht einen Anfang vom Ende. Und was von einem Franziskuswort übrig bleibt. Der Papst hat sich wertschätzend über gleichgeschlechtliche Paare geäußert. Der Vatikan schickt eine Klarstellung hinterher. Was gilt nun und was nicht? Dazu gleich ein Gespräch mit dem Moraltheologen Stefan Görz. Seit mehr als 200 Jahren werden die Kirchen in Deutschland vom Staat für die Säkularisierung aus der napoleonischen Zeit entschädigt. Ein Gesetz, das dem ein Ende macht, sollte schon in der Weimarer Republik verabschiedet werden. Auch im Grundgesetz von 1949 steht dieser Auftrag. Aber noch immer bekommen die Kirchen jährlich mehr als eine halbe Milliarde Euro dieser Staatsleistungen, nicht zu verwechseln mit den Kirchensteuern. Diese Zahlungen können nicht einfach eingestellt werden nach dem Motto, jetzt ist aber mal genug. Sie müssen abgelöst werden. Das heißt, erst wird viel gezahlt, bis nichts mehr gezahlt wird. FDP, Linke und Grüne haben für die Ablösung einen Gesetzesentwurf ausgearbeitet. Darüber hat der Bundestag debattiert. Thomas Glatt mit den Details.
Er ist ein Kompromiss für die Kirchen, ein Kompromiss für uns politische Fraktionen. Und er ist ein Kompromiss auch für die Länder und, wie ich finde, er ist ein Kompromiss, der tragfähig ist in alle Richtungen. Und deswegen verdient aus meiner Sicht der Gesetzentwurf schon das Prädikat historisch.
Die Tonqualität auf der virtuellen Pressekonferenz ist schlecht, die Botschaft aber hervorragend, meint Benjamin Strasser, religionspolitischer Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion. Zusammen mit Grünen und Linken fordert er, die Staatsleistungen an die Kirchen, die sogenannten Dotationen, abzulösen. Christine Buchholz, religionspolitische Sprecherin der Bundestagsfraktion Die Linke.
Dieser Antrag ist wichtig, weil er die Trennung von Staat und Kirche auch finanziell umsetzt. Und ich glaube, es ist politisch nicht mehr vermittelbar, warum die Kirchen bis in alle Ewigkeit Geld vom Staat erhalten sollten, die aus geschichtlichen Ereignissen herrühren, die länger als 200 Jahre zurückliegen.
Hintergrund ist der sogenannte Reichsdeputationshauptschluss von 1803, die staatliche Entschädigung für die an Frankreich verlorenen linksrheinischen Gebiete. Damals verloren die Kirchen 10.000 Quadratkilometer bislang geistlicher Herrschaftsgebiete mit 3,2 Millionen Einwohnern, einem Siebtel der reichsdeutschen Bevölkerung. Dafür zahlt der deutsche Staat der evangelischen und katholischen Kirche bis heute Dotationen, derzeit rund 570 Millionen Euro jährlich. Ein Rechtsanspruch seit mehr als 200 Jahren. Auf keinen Fall aber könne der Staat nun einseitig die Zahlungen einstellen, wie es die AfD gefordert hat. Benjamin Strasser.
Zu dem AfD-Gesetzentwurf, der ist aus meiner Sicht evident verfassungswidrig. Das ist eine Rechtsposition, die den Kirchen zusteht. Zu sagen, einseitig, wir beenden einfach die Leistung, das geht juristisch nicht.
In der Weimarer Reichsverfassung von 1919 wurde aber bis heute gültig festgelegt, dass diese Staatsleistungen beendet werden sollen. Der sogenannte Ablösebefehl. Nur fehlt bis heute dafür die Berechnungsgrundlage.
Man kann natürlich das Modell verfolgen, jede einzelne Wiese, jedes einzelne Gebäude auf Euro und Cent bewertet und abgelöst. Das wäre ein sehr bürokratisches, langwieriges Verfahren. Dann werden wir mit dieser Aufgabe sicher 30 Jahre beschäftigt sein. Und deswegen haben wir in unserem Vorschlag ein Verfahren gewählt, das wir aus dem Bewertungsgesetz genommen haben, den Faktor 18,6.
Das 18,6-fache der heutigen Staatsleistungen bedeutet eine einmalige Ablöse von 10,6 Milliarden Euro an die Kirchen. Nach mehr als 100 Jahren nicht umgesetzten Ablösebefehl wertet Annika Lukas, Pressesprecherin der Evangelischen Kirche in Deutschland, den Gesetzesentwurf als Fortschritt.
Der von den Fraktionen der FDP, von Bündnis 90 Die Grünen und der Partei Die Linke vorgelegte Gesetzentwurf bietet hilfreiche Anknüpfungspunkte für aus unserer Sicht notwendige weitere grundlegende Erörterungen. Hierzu sollten unseres Erachtens unbedingt Vertreter der Bundesländer und der Kirche hinzugezogen werden, weil sie später die Vorgaben eines Grundsätzegesetzes umsetzen müssen.
Seitens der katholischen Deutschen Bischofskonferenz antwortet ihr Pressesprecher Matthias Kopp geradezu ökumenisch. Ihre Einbeziehung stellt sicher, dass bestehende staatskirchenrechtliche Vereinbarungen zwischen Bundesländern und Kirchen sowie regionale Unterschiede bei der Erstellung des Grundsätzegesetzes Berücksichtigung finden. Nach Vorstellung der drei Oppositionsfraktionen soll der Gesetzesentwurf Anfang nächsten Jahres angehört werden. Würde er angenommen werden, wäre er eine Entlastung für den Staat wie auch für die Kirchen, ist sich Konstantin von Notz, Beauftragter für Religionen und Weltanschauungen der Grünen Bundestagsfraktion, sicher. Es herrschten endlich klare Verhältnisse.
Denn es liegt ja auch eine Chance der Kirchen darin, aus dieser, sage ich mal, alle paar Jahre neuen Verhandlungssituation herauszukommen. Aus Sicht der Kirchen ist die Verklarung der Verhältnisse zwischen Staat und Kirche durchaus auch ein emanzipatorischer Gesichtspunkt, den man nicht unterschätzen sollte.
Thomas Klatt berichtete über ein eventuelles Ende der Staatsleistung. In einem neuen Dokumentarfilm sagt Papst Franziskus, Homosexuelle hätten das Recht, in einer Familie zu sein. Der Staat solle für zivile Partnerschaften einen Rechtsrahmen schaffen. Obwohl der Inhalt nicht neu ist, wurde das Filmzitat wie eine Sensation kommentiert. Je nach Einstellung der Kommentierenden mit Begeisterung oder mit Entsetzen. Es gibt ja Kirchenkreise, die Franziskus für nicht mehr katholisch halten. Um die vermeintliche Verwirrung zu beenden, hat nun das Vatikanische Staatssekretariat ein Rundschreiben an die Bischöfe weltweit geschickt. Darin heißt es, die päpstlichen Worte seien aus dem Kontext genommen worden, die katholische Lehre bleibe unverändert. Vor dieser Sendung habe ich mit Stefan Görz gesprochen. Er ist Professor für Moraltheologie in Mainz und Mitautor eines Buches über die katholische Sexualmoral mit dem schönen Titel »Vom Vorrang der Liebe«. Ich habe ihn zunächst gefragt, ob ihn die Papstworte verwirrt haben.
Weniger verwirrt als positiv überrascht angesichts der Position der Vergangenheit, die wir aus römischen Dokumenten kennen, hat der Papst doch eine Wende vollzogen, weil er nun nicht mehr absolut gegen jede Form der rechtlichen Anerkennung von gleichgeschlechtlichen Partnerschaften auftritt. Und das ist neu, das ist eine Änderung gegenüber der Position seiner Vorgänger.
Und trotzdem muss der Vatikan offenbar den Papst korrigieren. Also meines Wissens gehört der Papst auch zum Vatikan. Ist es ungewöhnlich, dass etwas Klärendes hinterhergeschickt wird zu dem, was ein Papst gesagt hat?
Das erlebt man eigentlich immer wieder, dass die Kurie in Sorge ist, dass man eine Papstäußerung anders verstehen könne, als es in ihrem Sinne ist. Und dann dauert das eine Zeit lang. Jetzt hat es 14 Tage gedauert. Man wird versucht haben, einen Text zu finden, auf den sich alle am Ende einigen können. Wenn man sich den Text jetzt genau anschaut, wird eigentlich in der Substanz die Äußerung des Papstes jetzt nicht zurückgenommen.
Aber es wird klargestellt, es betrifft nicht die sakramentale Ehe. Das ist ja damit gemeint, wenn gesagt wird, die Lehre wird nicht geändert, dann heißt es ja, Homosexualität praktiziert, bleibt weiter verwerflich und eine sakramentale Ehe für gleichgeschlechtliche Paare wird es nicht geben.
Ja, damit habe ich auch nicht gerechnet, dass der Papst so weit geht. Aber es ist schon mal ein wichtiger Schritt zu sagen, dass gleichgeschlechtliche Partnerschaften überhaupt rechtlichen Schutz verdienen. Dann können sie nicht vollkommen in Unordnung sein, wie man in der Vergangenheit immer gesagt hat. Von daher impliziert diese Wertschätzung eines Rechtsinstituts im staatlichen Bereich durchaus eine neue Wertschätzung solcher Verbindungen überhaupt. Und von daher würde ich das als möglichen Schritt, ersten Schritt zu einer Änderung der generellen Haltung gegenüber solchen Beziehungen werten.
Es fällt auf, dass Homosexualität für das katholische Lehramt wie ein gefährliches Thema behandelt wird. Es gibt ein hohes Regelungsaufkommen, viele Verbote, etwa das Verbot, homosexuelle Männer zu Priestern zu weihen. Was ist so gefährlich aus Sicht der römischen Zentrale?
Ich glaube, da gibt es zwei Versuche, das irgendwie zu erklären. Der eine Versuch wäre ein wenig psychologischer Natur, dass man sagt, eine Institution, die es als ihren Goldstandard betrachtet, dass der eigene Klerus sexuell abstinent lebt, zölibatär lebt. Für eine solche Institution wäre es höchst irritierend, Homosexualität im eigenen Klerus anzuerkennen und Homosexualität generell als Variante menschlicher Sexualität anzuerkennen. Das ist der eine Mechanismus, der da möglicherweise greift. Auf der anderen Seite geht es offenkundig um Bewahrung von Identität. Das römische Lehramt hat sich in den letzten Jahrzehnten mehrfach sehr dezidiert und sehr entschieden, sehr negativ zur Homosexualität geäußert. Und an dieser Stelle nun eine Änderung vorzunehmen, könnten manche als Schädigung der eigenen Identität empfinden.
Kann man es so zugespitzt sagen? Diskriminierung gehört zu dieser Konfession, zu dieser Identität?
Aus römischer Sicht wird keine Diskriminierung vorgenommen, weil man sagt, die Ungleichbehandlung von Heterosexuellen und Homosexuellen ist eben begründet und gerechtfertigt. Also aus römischer Sicht ist das eine gerechtfertigte Ungleichbehandlung. Aus unserer Perspektive in westlichen Gesellschaften ist es aber eine nicht gerechtfertigte Ungleichbehandlung, also durchaus eine Diskriminierung. Aber da unterscheiden sich die Wahrnehmungen hinsichtlich dessen, was ist jetzt gerecht und was ist ungerecht an Ungleichbehandlung.
Sie beschreiben in Ihrem Buch, wie die katholische Kirche, das Lehramt, auch einzelne Theologen auf Entwicklungen ihrer Zeit eingehen. Eine neuere Entwicklung, relativ neue Entwicklung, ist die Vorstellung von sexueller Selbstbestimmung. Wer die nicht anerkennt, das macht das katholische Lehramt ja nicht, verstößt gegen die Menschenwürde. Zugleich berufen sich Päpste auf die Menschenwürde, vor allem Johannes Paul II. Hat das gemacht. Wie geht das nun zusammen? Gibt es eine Menschenwürde und eine wahre katholische Menschenwürde?
Ja, in der Tat, darauf läuft das hinaus. Unter Johannes Paul II. Haben wir ein Verständnis von Menschenwürde im Sinne der Wesenswürde von Frauen und der Wesenswürde von Männern. Also Frauen und Männer sind grundsätzlich verschieden und in dieser Verschiedenheit haben sie auch eine jeweils besonders ausgeprägte Würde. Im modernen philosophischen Sinne, etwa in der Tradition von Kant, würden wir sagen, Würde beruht auf der gleichen Freiheit eines jeden Menschen, ist also Freiheitswürde und nicht Wesenswürde. Und diese unterschiedlichen Konzepte führen dazu, dass beide Seiten sich auf Würde berufen, aber zu ganz unterschiedlichen Schlussfolgerungen gelangen.
Hat das Christentum einen emanzipatorischen Anspruch?
Ich würde sagen, von der Botschaft des Evangeliums her auf jeden Fall, weil es doch Kernbotschaft unseres Glaubens ist, dass Gott dem Menschen ein Freundschaftsverhältnis angeboten hat. Und Gott in der Bibel den Menschen nicht demütigen will, sondern die Menschen ins Freie führen will. Also Gott will den aufrechten Gang und nicht die Knechtschaft. Und im Christentum ist eigentlich nicht das Verhältnis von Herr und Knecht leitend, sondern eigentlich die Vorstellung einer Freundschaftsbeziehung zwischen Gott und dem Menschen. Und darin steckt ganz viel Potenzial für Emanzipation von auch sexuellen Minderheiten.
Aber warum ist die katholische Kirche dann nicht Vorreiter bei der Emanzipation oder bei der, wie Sie schreiben, Entpathologisierung, Entkriminalisierung von Homosexualität? Sind ja heute noch manche davon überzeugt, dass Homosexuelle geheilt werden müssten von einer Krankheit.
Ja, das liegt daran, weil historisch betrachtet das katholische Christentum bis heute, wenn man es mal scharf formuliert, zum Teil in mittelalterlichen Überzeugungen feststeckt. Also ich kann es an zwei Beispielen deutlich machen. Es gibt die frühmittelalterliche Überzeugung, dass Sexualität zum Beispiel unrein macht, dass Sexualität den Menschen befleckt, dass Sexualität dazu führt, dass der Kontakt zum Heiligen untersagt werden muss. Und diese Angst vor der Befleckung führt zu einer sehr pessimistischen Sicht auf Sexualität, auch auf Frauen, die dadurch nämlich per se kultunfähig sind. Und diese Vorstellung des Mittelalters, die eigentlich gar nicht biblisch ist, steckt der katholischen Tradition so in den Knochen, dass man sich da kaum davon lösen kann. Das zweite Beispiel wäre letztlich auch die mittelalterliche Überzeugung, dass es in der Sexualität entscheidend darauf ankommt, dem Naturzweck der Fortpflanzung gerecht zu werden. Also im Mittelalter gab es noch nicht die Vorstellung, dass Sexualität im Wesentlichen als Ausdruck von Liebe menschenwürdig gelebt wird, sondern man dachte, der Mensch wie das Tier hat den Zweck zu verfolgen, sich fortzupflanzen. Dafür ist die Sexualität da und dafür ist die Ehe da. Und diese alten Tradition, von denen hat man sich bis heute eigentlich nicht wirklich gelöst. Und man müsste hinter diese Tradition zurückgreifen auf biblische Impulse, die in eine andere Richtung gehen.
Vom Vorrang der Liebe heißt Ihr Buch. Was würde es für die Lehre bedeuten, wenn die Liebe Vorrang hätte?
Das würde bedeuten, dass nicht länger entscheidend ist, ob etwas vermeintlich naturgemäß oder naturwidrig ist, sondern man würde fragen, ist eine Beziehung, ist die Sexualität liebevoll oder lieblos, ist sie verantwortungsvoll oder rücksichtslos? Also wir würden personale Kriterien anlegen. Wir würden sagen, ist das Ausdruck von Liebe, dann ist es sagen menschlich in Ordnung und moralisch gerechtfertigt. Dann kämen wir zu ganz anderen Urteilen über viele Bereiche der menschlichen Sexualität, die bisher tabuisiert und rein negativ bewertet werden. Also ich denke, das wäre eigentlich so der Durchbruch zu einer anderen Sicht auf Sexualität und Geschlechtlichkeit.
Bis hin zu einer sakramentalen Ehe für homosexuelle Paare?
Das wird in der Theologie durchaus angedacht, dass man sagt, wenn wir eine verbindliche Liebesbeziehung vor uns haben, die im Zeichen des christlichen Glaubens versucht wird zu leben, dann kann die Unterscheidung zwischen Heterosexualität und Homosexualität nicht mehr der entscheidende Punkt der Differenz sein. Es bleiben Unterschiede, aber wenn wir sagen, die gläubige Haltung, aus der heraus ein Paar versucht, die eigene Beziehung zu leben, ist das Entscheidende, ist das Sakramentale, dann könnte man tatsächlich in diese Richtung weiterdenken. Und das versuchen auch erste Theologen und Theologinnen, da den Begriff von Sakramentalität auch etwas anders, etwas neu zu denken.
Die Diskriminierung von Homosexuellen ist so alt wie die katholische Kirche selbst. Sie ist auch älter. Es ist ja nicht ein rein katholisches und auch kein rein kirchliches Thema. Aber ist es nicht so einfach zu sagen, da wurden ein paar Bibelstellen falsch verstanden, da muss man jetzt mit einer moderneren Theologie rangehen, wir interpretieren da was neu und dann geht das schon? Also kann man einfach tausende Jahre so wegwischen, hinter sich lassen, ja, ohne dass da mal deutlich ein Bruch markiert würde?
Also ich würde als erstes mal sagen, dass Homosexualität eben nicht schon Jahrtausende alt ist, sondern unser Verständnis von Homosexualität ist Produkt des 19. und 20. Jahrhunderts. In der Vergangenheit gab es für Menschen eigentlich keine Homosexuellen. Alle Menschen waren heterosexuell und haben ihre Heterosexualität pervertiert, wenn sie gleichgeschlechtlich ihre Liebe Ausdruck gegeben haben. Also wir wissen eigentlich erst seit 150 Jahren, dass es tatsächlich Homosexualität als Variante der sexuellen Identität eines Menschen gibt. Und von daher ist es schwierig und problematisch, jetzt auf Zeugnisse der Tradition zurückzugreifen, um mit denen etwas zu verurteilen, was es in der Vergangenheit so als Phänomen bewusst noch nicht gegeben hat.
Und das heißt?
Das heißt, dass wir dort gar keine jahrtausendealte Tradition haben, die wir verteidigen müssen. Wir müssen unterscheiden, was hat man in der Vergangenheit über dann gleichgeschlechtliche Sexualität gedacht. Was wissen wir heute über eine solche Sexualität? Und es wäre heute eher Ausdruck der Lernfähigkeit auch einer religiösen Tradition, moderne Wissensbestände, moderne Erfahrungen anzuerkennen und dann im Lichte der eigenen biblischen Lehre neu zu deuten. Also von daher denke ich, ist das eine Möglichkeit, die auch dem katholischen Christentum durchaus offen steht. Es gibt ja Beispiele in anderen Bereichen, dass man das auch getan hat.
Jetzt mal etwas vereinfacht ausgedrückt, würde das ja bedeuten, diejenigen, die für sich die Tradition reklamieren, haben eigentlich keine Ahnung von Tradition oder erfinden eine Tradition, um damit eine Position in einer aktuellen Debatte zu begründen. Das gibt es ja bei anderen Streitthemen der katholischen Kirche auch. Das heißt, die Tradis lügen.
Die lügen, das ist ein hartes Wort, ich würde sagen, die haben die Tradition irgendwann eingefroren und sind nicht bereit, Tradition fortzuschreiben. Also eigentlich verraten sie die katholische Idee von Tradition. Tradition ist der Versuch, die Überlieferung immer wieder neu im Horizont gegenwärtiger Erfahrungen zu interpretieren, zu deuten und auszulegen. Man sagt, der Katechismus ist der letzte Stand sozusagen der katholischen Doktrin und Wahrheit. Und alles, was darüber hinausgeht, kann dann per se sozusagen nicht richtig sein. Eine solche Haltung ist eigentlich theologisch nicht gut begründet.
Das Thema, zu dem der Papst gesprochen hat, also wie äußert sich katholische Autorität über Homosexualität, ist für Deutschland besonders interessant, weil ja hier der synodale Weg begonnen hat. Und ein Thema auf diesem synodalen Weg, in diesem Diskussionsprozess, die Veränderung der Sexualmoral ist. Oder auf Kirchendeutsch heißt das Leben in gelingenden Partnerschaften. Was versprechen Sie sich von dieser Diskussion?
Also ich verspreche mir, davon, dass man versucht, in der deutschen Kirche zu einer Haltung in den Fragen von Sexualität und Geschlechtlichkeit zu kommen, die auf der Höhe des sittlichen Bewusstseins der Katholiken und Katholikinnen in Deutschland sind und man sich löst von den Fesseln der Vergangenheit, die Wurzeln haben in letztlich antiken und mittelalterlichen Überzeugungen. Und dass man selbstbewusst versucht, das Evangelium zu inkulturieren in den Kontext einer modernen demokratischen Gesellschaft. Und dass man dann auch beispielhaft beim Thema der Segnung homosexueller Beziehungen versucht, über die bisherige Position hinauszukommen, das als Votum der deutschen Kirche auch in die Diskussion der Weltkirche einzuspeisen.
Die Gräben sind tief, mutmaßlich, weil es, wie Sie vorhin gesagt haben, vor allem um Identität geht. Und wie tief die Gräben sind, das sieht man auch an Papieren des Synodalen Weges. Es gibt ein Papier, ein Vorbereitungspapier zur Sexualmoral. Da verläuft tatsächlich eine Trennlinie zwischen den Positionen. Etwas schematisch gesagt, links steht dann die Segnung homosexueller Paare und rechts steht, Homosexuelle sollen keusch bleiben. Wie soll da ein Kompromiss möglich sein?
Ja, vielleicht ist da auch ein Kompromiss gar nicht mehr möglich, sondern vielleicht sind wir in der Phase, zu einer Klärung zu kommen und in der Phase, wo wir auch mit einer deutlichen Mehrheit zu der Überzeugung kommen, dass bisherige Positionen aus ethischen Gründen nicht mehr weiter vertreten werden können. Das haben wir bei anderen Themen in der katholischen Kirche auch schon gehabt. Nehmen Sie das Beispiel Religionsfreiheit, Todesstrafe. Da hat man irgendwann auch erkannt, da helfen uns Kompromisse nicht weiter, sondern da müssen wir auch eine klare Position beziehen. Und es geht um ethisch sehr wichtige Fragen und ich würde mir schon erhoffen, dass man da auch zu einer Klarheit kommt und dann müssen sich diejenigen, die am bisherigen festhalten, entscheiden, wie sie sich dazu positionieren wollen.
Gehört zu dieser ethischen Position auch, dass Leid vermieden wird? Oder ich kann anders fragen, fügt die katholische Kirche mit ihrer Haltung zur Homosexualität Menschen Leid zu?
Absolut, das hat sie in der Vergangenheit getan, das tut sie weiter. Wenn sie sozusagen negativ über Homosexualität spricht, wenn sie sagt, das ist objektiv ungeordnet und so weiter. Ich kenne viele schwule und lesbische gläubige Freundinnen und Freunde, die da weiterhin sehr gekränkt sind, wenn es solche Äußerungen gibt. Und es gibt ja auch Bischöfe, die sagen, dass sich die katholische Kirche entschuldigen muss bei den Homosexuellen, weil sie ihnen in der Vergangenheit solche Missachtung entgegengebracht hat und ihnen Leid zugefügt hat.
Es gibt auch die Position, die ziemlich verbreitet ist, die lautet, ja, wen interessiert das überhaupt noch, eine modernisierte Sexualmoral? Wer lebt nach dem noch, was der Vatikan jetzt verkündet, Verbot von Verhütung und so weiter und so fort? Und wer würde nach einer neuen Sexualmoral leben? Also das Thema sei eigentlich weg. Wie stehen Sie dazu? Wenn Sie ein Buch schreiben,
sagen, ja.
Ja, wenn Sie ein Buch dazu schreiben, glaube ich ja, dass Sie nicht der Ansicht sind, das Thema ist weg.
Praktisch können wir feststellen, dass sich die meisten Katholikinnen und Katholiken emanzipiert haben von den strengen, rigorosen Verboten der Vergangenheit und nach ihrem Gewissen handeln. Das stimmt. Auf der anderen Seite will man auch als Mitglied der katholischen Kirche der Überzeugung sein, dass diese Kirche ethisch bewohnbar ist. Dass man nicht ständig in dem Zwiespalt lebt, natürlich dem eigenen Gewissen zu folgen, aber Teil einer Institution zu sein, deren offizielle Lehre das weiterhin als sündhaft oder falsch beurteilt. Also diesen Zwiespalt, den Katholikinnen und Katholiken seit Jahrzehnten aushalten, da doch dazu kommen, dass es da zu einer, sagen wir mal, Symmetrie von eigenen Gewissensüberzeugungen und auch kirchlicher Lehre kommt.
Dann werden aber die Vertreter der lehramtlichen Position, diejenigen, die sagen, das ist völlig richtig, was das Lehramt sagt, erwidern, wenn sich da was ändert, dann ist diese Kirche für mich ethisch nicht mehr bewohnbar.
Ja, das erleben wir in anderen Konfessionen auch, dass wir diese Auseinandersetzung haben. Und ich würde sagen, die dürfen wir nicht scheuen. Das Christentum ist eine eminent moralische Religion und darf in solchen ethischen Kernfragen nicht auf Dauer eine unentschiedene Position einnehmen.
Ethische Wohnungsnot. Der Theologe Stefan Görz hat die römischen Äußerungen zur Homosexualität eingeordnet. Das Buch, das er gemeinsam mit Christoph Breitsamer geschrieben hat, heißt »Vom Vorrang der Liebe« und ist im Herder Verlag erschienen. Nach den 10 Uhr Nachrichten geht es hier im Deutschlandfunk medienkritisch weiter. Die Länderzeit fragt, ob die Corona-Berichterstattung zu einseitig ist. Das moderiert dann Andreas Stopp. Redakteurin am Mikrofon war bis hierhin Christiane Florin. Danke fürs Zuhören und danke fürs Mitdenken.